Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Der Niederländer Duncan Lawrence hat gestern Nacht in Tel Aviv den Eurovision Song Contest gewonnen. Ein Favoritensieg. Für das deutsche Duo Sisters hat sich dagegen mal wieder gezeigt, dass die Liebe der Deutschen zum ESC in der Regel nicht belohnt wird. Drittletzter Platz für Deutschland und, besonders demütigend, keinen einzigen Punkt hat Deutschland vom europäischen Publikum bekommen. Dabei haben die beiden jungen Sängerinnen jeden Ton getroffen, ganz im Gegensatz zu Madonna bei ihrem Auftritt danach. Aber wir wollen heute nicht weiter in diesen runden Wunden bohren. Beim Filmfestival von Cannes, da gibt es noch keinen Gewinner. Es geht ja noch bis zum kommenden Wochenende. Wir schalten jedenfalls heute noch mal live nach Cannes. Außerdem berichten wir von den Wiener Festwochen. In Berlin, da hat das Red Square Festival stattgefunden. Dabei wurde über politische Gefangenschaft in Russland diskutiert. Und ein Projekt der Uni Köln untersucht, wie Fotografien aus der Kolonialzeit das Bild der Deutschen von Afrika geprägt haben. So schnell habe er noch nie arbeiten müssen. Das gibt er offen zu, der neue Intendant der Wiener Festwochen, Christoph Slachmölder. Vor einem Jahr, da war nämlich noch sein Vorgänger im Amt und er selbst, er sollte eigentlich im nächsten Jahr das Düsseldorfer Festival Theater der Welt übernehmen. Dann aber, nur einen Tag nach dem Ende der Wiener Festwochen 2018, musste Thomas Zierhofer-Kind zurücktreten und Slachmölder wurde gefragt. Er sagte schließlich zu und da blieben ihm für die Vorbereitung der Wiener Festwochen nur noch 3,5 Monate. Seine Tricks und seine Kontakte, die hat man natürlich, wenn man schon länger im Geschäft ist, aber er habe sich da schon auf dünnem Eis bewegt, so sagt der Intendant. Die erste Woche der Wiener Festwochen ist jetzt vorüber und ich habe meinen Kollegen Jörn Florian Fuchs gefragt, ob denn das Eis noch hält.
Bis jetzt absolut und man merkt also auch vom Publikumszuspruch, dass die Veranstaltungen voll sind, zumindest die, in denen ich war. Und wenn man dann mal schaut, was Herr Slachmölder vorher gemacht hat, er war ja bei dem Kunstenfestival in Belgien und das Programm, das er verantwortet hat, da gibt es den ein oder anderen Namen, der dann auch in Wien auftaucht. Das ist nachvollziehbar und macht es gerade spannend, weil es sehr, sehr viele Entdeckungen gab und auch im Laufe des Programms noch geben wird. Und es ist eine sehr interessante Mischung aus total No-Names in unseren Breiten und Superstars wie Isabelle Huppert, die mit Robert Wilson ein Projekt macht, oder Romeo Castellucci etwa, der mit gleich zwei Arbeiten zu erleben sein wird.
Es sind diesmal ziemlich viele Frauen eingeladen. Ist ja eigentlich schlimm, dass einem diese Tatsache immer noch auffällt. Aber sind die Frauen und ihre Themen in Wien dieses Jahr besonders stark vertreten?
Ja, und übrigens ohne Quote. Also einfach, weil es da offenbar um die Kunst geht und weil Herr Slachmölder meint das. Und das ist jetzt nun mal interessant. Da braucht man in diesem Fall offenbar keine Quote. Es gab extrem unter die Haut gehende spannende Beiträge von Monika Calle etwa aus Portugal. Ein Essay, Ensayo, auf Portugiesisch genannt. Das ist ein zweistündiges Stück, das besteht aus keinem Wort, das gesprochen oder gesungen wird, sondern einer Gruppe von 11, später 12 Frauen, die sich nach kurzer Zeit nackt ausziehen und 2 Stunden lang tanzen zu Bolero von Ravel, auch zu einer Probe, die Zubin Mehta in Schweden mal geleitet hat, 45 Minuten lang, wo er mit dem Orchester probt und auch immer mitsummt und die Leute auch ein bisschen zusammenstaucht. Und dazu interagieren jetzt choreografisch diese Frauen. Und man kann nach relativ kurzer Zeit sich dieser ganzen Sache nicht mehr entziehen. Es hat auch nicht wirklich eine große, ja, voyeuristische Erotik, sondern es ist ein völlig natürlicher Zustand und es ist so phänomenal, was da an Energie rüberkommt. Später gibt's noch Instrumente, die sie nehmen, dann spielen sie etwa Beethoven als Laien, ja. Und das ist also ein unglaublich akklamierter und, finde ich, ganz genialer Abend, der eben ohne eine ganz konkrete inhaltliche und eine sprachliche Ebene auskommt.
Aber worum geht es denn da, Monika Calle?
Ja, sie spricht schon von so etwas leicht Esoterischem wie einem Heilungszustand, von einem Übertragen von Energien. Sie sagte bei einer Einführung am Anfang, ja, also sie würde sich jetzt sehr wünschen, dass die Handys ausgeschaltet bleiben. Und erst wenn das der Fall ist, über diese 2 Stunden, hat sie das Ziel erreicht. Und das war tatsächlich so. Also es ist tatsächlich ein Sog, der entsteht. Man muss noch dazu sagen, dass sie sehr viel Sozialprojekte macht, Gefängnistheater vor Ort und dass es auch immer eine Entwicklung in diesen Stücken gibt mit den Akteuren, die sehr persönlich ist. Und man merkt, wie die am Anfang ja, sich schämen geradezu. Die haben auch jetzt nicht alle Topmodel-Körper, muss man sagen. Und sie schämen sich ein bisschen, dass sie da jetzt auf der Bühne sind und irgendwann löst sich das langsam. Und es gibt dann eine wirklich regelrecht natürliche Kommunikation mit dem Publikum. Ein ganz anderes Beispiel war ein Projekt von Munira Al-Kadiri, eine Uraufführung, Phantom Beard. Aus Kuwait stammt die Dame. Und die hat so ein Projekt gemacht mit Video-Performance, auch japanischen Buto-Tanz. Sie verbindet sich mit ihren Ahnen, die alle männlich sind, und macht ein mal zartes, leichtes, ironisches und mal auch wirklich tiefgründiges Spiel um Geschlechteridentität und eben die männlich besetzte Gesellschaft im arabischen Raum.
Ein bisschen bekannter ist auch noch die norwegische Künstlerin Mette Edvardsen. Die kennt man vielleicht von der Bibliothek der lebendigen Bücher, wo Performerinnen und Performer Texte auswendig gelernt haben und warten, von den Lesern quasi abgeholt zu werden. Sie hat sich jetzt auch mit einer Frau beschäftigt, und zwar mit der Figur der Penelope. Was erfahren wir denn da?
Über Penelope eigentlich gar nicht so viel. Das Ganze heißt Penelope Sleeps und es ist neben Edvardsen gibt es noch eine Sängerin und es gibt einen Musiker. Die liegen auf der Bühne zunächst still auf dem Boden und werden sich über die nächsten 90 Minuten ganz sanft bewegen, mal kriechen, mal aufstehen, sich wieder hinlegen. Und es werden Texte gesprochen und es wird gesungen und es wird auch ein bisschen musiziert. Ein kleiner Höreindruck hier mal. Ja, da singt Angela Hicks und das Ganze ist auch ein Versuch, ein Essay, wie sie das im Programmheft sagt, Edvardsen. Und es geht darum, dass verschiedene Geschichten ineinander verwoben werden, um auch einen sinnlich erfahrbaren Raum zu schaffen. Und das gelingt wirklich mit minimalistischen Gesten. Also eigentlich ein Musiktheater der totalen Reduktion. Wenn man sich darauf einlässt, kann man da aber auch wirklich Reiches mitnehmen. Und die Bibliothek der Bücher, die Sie angesprochen haben, die gibt's hier übrigens auch. Das gibt's an verschiedenen Orten, kann man sich eben von Akteuren auf Deutsch und Englisch aus der Weltliteratur vorlesen lassen.
Jörn Florian Fuchs berichtete von drei Produktionen, die zurzeit bei den Wiener Festwochen zu sehen sind. Bei den internationalen Filmfestspielen in Cannes, da kennt man auch kein Wochenende und keinen Feiertag. Wenn die Festivalmaschine erstmal in Gang gesetzt ist, dann rattert sie unaufhörlich so lange, bis am kommenden Samstag dann die Palmen vergeben werden. Heute ist Tag 5 des internationalen Wettbewerbs. Über 9 der insgesamt 21 Filme im Rennen können wir also heute schon mit Maya Elmenreich sprechen, die die Festspiele in Cannes ja für Kultur heute begleitet. Über den Eröffnungsfilm von Jim Jarmusch, die Zombie-Komödie The Dead Don't Die, haben Sie ja schon berichtet, Frau Elmenreich. Haben sich denn seitdem rote Fäden rausgebildet? Also gibt es sowas wie gemeinsame Themen in den Wettbewerbsfilmen?
Das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen wie ein Karlauer, aber das Blut, das fließende Blut, das ist so etwas wie der rote Faden, der sich hier durchzieht. Denn es ist ein ausgesprochen brutaler Wettbewerb bisher gewesen. Fäuste fliegen und es wird vergewaltigt und gelyncht und gemordet, aber auch die Gewalt, die nicht körperlich ausgetragen wird, ist ein Thema. Trotzdem gibt es auch sowas wie thematische rote Fäden, nach denen haben Sie ja eigentlich gefragt. Und da muss man sagen, dass die Festivalleitung sehr charmant, sehr clever eigentlich diesen Wettbewerb gestaltet, weil inhaltlich oder formell miteinander verwandte Filme immer an einem Tag gezeigt werden. Aha. Gestern zum Beispiel 2 Thriller innerhalb eines Tages oder am Tag zuvor gab es 2 Filme, die sich durch ganz besondere Farbgestaltung ausgezeichnet haben. Jessica Hausners Science-Fiction angehauchter Film Little Joe und Pedro Almodóvar, von dem kennen wir ja besondere Farben. Somit bildet sich sowas heraus wie ein Thementag, sowas wie Zwillingsfilm. Ganz am Anfang zum Beispiel auch, da wurde unser Blick gerichtet auf soziale Brennpunkte in Europa. Lach Lee hat uns mitgenommen auf die Arbeit einer Spezialeinheit der französischen Polizei, die ja zwischen Jugendbanden für Ruhe und Gewaltlosigkeit eigentlich sorgen soll, aber die Spirale der Gewalt, die schraubte sich da immer höher. Und staatliches Versagen ist uns auch begegnet bei Sorry We Missed You von Ken Loach. Da geht es um die verheerenden Beschäftigungsverhältnisse in unserer heutigen Dienstleistungswelt. Also auch da ein Doppel, was durchaus eine Wirkung hat.
Ja, der Brite Ken Loach, der hatte ja schon mal als Regisseur sich zur Ruhe setzen wollen, ist dann aber nochmal zurückgekehrt und hat dann vor 3 Jahren sogar nochmal eine Goldene Palme in Cannes gewonnen mit Ich, Daniel Blake. Ist er dann auch diesmal wieder der große Erzähler sozialer Dramen?
Ja, der ist er und der bleibt er, dieser fast 83-jährige Ken Loach, denn unsere Welt gibt ihm oder liefert ihm immer noch genug Ungerechtigkeitsthemen. Also diesmal die verheerenden Verhältnisse in der Pflege- und in der Paketzustellungsbranche. Diese beiden Themen halst er einer kleinen vierköpfigen Familie auf, schlecht bezahlte Berufe, Optimierung und Profit, wo es nur geht. Für zwischenmenschlich ist es eben keine Zeit mehr in dieser Welt und man soll in der maximalen oder soll das Maximale in der minimalen Zeit leisten. Also da ist das Scheitern vorprogrammiert, das weiß man. Ken Loach bietet uns immer mal so Gelegenheit zum Durchatmen durch seinen typisch britischen Humor, aber man weiß eigentlich, das kann hier kein gutes Ende nehmen. Nicht zuletzt dann, als der Sohn der Familie im Teenageralter viel Aufmerksamkeit braucht, er schwänzt die Schule, heckt Dummheiten aus mit seinen Freunden, aber die Eltern haben überhaupt gar keine Zeit mehr, sich um ihn zu kümmern. Die müssen nämlich 24 Stunden am Tag eigentlich in Bereitschaft sein. Mhm. Also Ken Loach hebt mal wieder seinen mahnenden Zeigefinger. Er ist ja so etwas wie der weise alte Mann des europäischen Arthouse-Kinos, hat wieder eine hervorragende Besetzung zu bieten. Aber diese Erzählweise, die ist und bleibt dann doch die gewohnte. Also ich gehe mal davon aus, dass er dieses Mal keine weitere Palme gewinnen wird.
Ja, das bringt uns noch zu einem anderen Altbekannten des europäischen Autorenkinos, schon genannt, der Spanier Pedro Almodóvar ist mal wieder im Wettbewerb von Cannes vertreten und zwar mit seinem Film Leid und Herrlichkeit. Gilt auch bei ihm keine Überraschung?
Nee, das finde ich eigentlich nicht, sondern der hat mich überrascht. Angekündigt war ja der Film über einen alternden und krankelnden Filmregisseur und Leid und Herrlichkeit. Da mag man schon bei diesem Titel vermuten, da gibt es eine gehörige Portion Selbstmitleid oder Selbstbezogenheit. Aber ich finde, dass Almodóvar durch Selbstironie punktet. Denn er hat auch auf die Frage, wie viel Almodóvar steckt eigentlich in diesem Film, in diesem Protagonisten, der gespielt wird von Antonio Banderas, da hat er geantwortet, also auf die Frage, ist das autobiografisch oder nicht, hat er gesagt, ja, nein, absolut. Also er will uns da keine eindeutige Antwort geben. Und dass nun Banderas so aussieht wie Almodóvar, dass er so zurechtgemacht ist mit strubbeligen Haaren und mit Bart und mit knallfarbiger Kleidung, da mag man natürlich davon ausgehen, dass Ähnlichkeiten und Überschneidungen durchaus beabsichtigt sind. Doch mal abgesehen von solchen Mutmaßungen, die wir ja doch alle irgendwie immer, die uns immer beschäftigen bei Filmen, wo man nach dem Autobiografischen fragen kann, ist das ein ganz zarter Film. Der wirft einen sehr liebevollen Blick auf die Vergangenheit und er erzählt auch von ganz versöhnlichen Begegnungen in der Gegenwart. Und Almodóvar wechselt da ganz behende zwischen den Zeitebenen und den Erzählsträngen. Also das ist ein ganz organischer Lebensbericht, obwohl er so vielschichtig und auch so kleinteilig ist. Eine große Erzählung, finde ich, und natürlich auch sehr Almodóvar-typisch, knallige Farben, die habe ich vorhin schon erwähnt. Mehrere starke Frauenrollen, natürlich ist Penélope Cruz wieder mit dabei als herzenswarme Mutter. Und ich finde, dieser feine Film, der von den Erschwernissen des Älterwerdens erzählt und vom Kranksein, der schildert doch irgendwie auch die heilende Kraft, wenn man mit sich und anderen ins Reine kommt und ist überhaupt nicht pathetisch. Also ist sicherlich einer meiner Favoriten.
Wie sieht es denn sonst aus mit Palmen-Favoriten bisher?
Ja, ich würde mal sagen, ex-negativo Jessica Hausner, Little Joe ist es schon mal nicht. Die österreichische Regisseurin hat mich überhaupt nicht überzeugen können mit ihrer Labor-Science-Fiction-Geschichte. Sehr künstlich, sehr distanziert, zwar ästhetisch irgendwie großer Gewinn, aber die Gefühle, die sie da transportieren will, die haben mich überhaupt nicht überzeugt. Dafür aber eine Offenbarung, der Debüt-Spielfilm Atlantique von Mati Diop, eine senegalesisch-französische Schauspielerin bisher und jetzt eben auch Regisseurin. Sie beleuchtet das Leben derer, die in Afrika zurückbleiben, wenn sich die jungen Männer, die Söhne verzweifelt auf den Weg auf die Flucht nach Europa machen. Und Mati Diop bleibt bei diesen Zurückbleibenden, bei den Frauen, bei der Verzweiflung, bei ihrer Sehnsucht, ihrer Unsicherheit. Das ist also eine Geschichte, die wirklich sich um große Gefühle dreht. Und diese Gefühle werden ausgedrückt durch ganz, ganz eindrucksvolle Gesichter. Also ich will nicht sagen minutenlang, aber doch viele Sekunden lang bleibt die Kamera auf einzelnen Gesichtern und die erzählen große Geschichten. Außerdem entführt uns Mati Diop in eine Geisterwelt, in der Djinns die fehlende Gerechtigkeit wiederherstellen. Also ich finde, das ist ein fantastischer Film in vielerlei Hinsicht.
Vielen Dank. Maya Emmenreich war das live vom Filmfestival in Cannes. Regelmäßig schreibt sie ja auch Postkarten aus Cannes, die Sie dann lesen können auf unserer Kultur-Heute-Seite im Internet. Und die nächste Karte, die kommt sogar schon morgen. Von Cannes nach Berlin und zu einer ganz anderen Art von Festival. Zum zweiten Mal hat in der Berliner Kulturfabrik Moabit nämlich jetzt das Red Square Festival stattgefunden. Das ist ein zweitägiges Festival, zu dem Künstler und Intellektuelle zum Teil extra aus Russland angereist sind. Manche sind sich auch gezwungen, im Ausland zu leben, und entsprechend brisant waren die Themen. Eine Diskussion hat sich zum Beispiel mit politischen Gefangenen in Russland beschäftigt. Diesmal mit dabei Alek Nawalny, der Bruder des russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny. Und auch der Galerist Marit Gilman ist aufgetreten, Initiator eines Museums, das geschlossen wurde wegen seines systemkritischen Ansatzes. Spannende Gäste also. Und Thomas Franke, der hat sie beim Festival getroffen.
Ilyaras Pisnoy zieht sein T-Shirt hoch. Tätowierungen überall. Auf seinem Bauch eine nackte Frau und eine schwarze Gestalt mit spitzer Kapuze und Swastika. Das hat nichts mit Narzissmus und Hitler zu tun. Im kriminellen Kontext der russischen Gefangenen-Tattoos bedeutet das Hakenkreuz Opposition zu den Machthabern. Es geht gegen Polizisten, gegen den Staat. Das ist eines der beliebtesten russischen Verbrecher-Tattoos. Raspisnoy heißt übersetzt der Beschreibbare, doch auf seiner Haut ist nicht mehr viel Platz. Von Beruf ist er Tätowierer. Besonders beschäftigt mich das Thema Meinungsfreiheit, besser gesagt ihr Fehlen in Russland, also Zensur. Zensur ist für einen Künstler wie eine Zwangsabtreibung. Ich habe ein Tattoo entworfen mit einem Kopf in einer Sturmmaske. Anstelle von Augen steht dort Wahrheit, anstelle eines Mundes Zensur. Der Mensch sieht die Wahrheit, aber kann sie nicht aussprechen wegen der Zensur. Sein Körper ist im konformistischen Russland eine Provokation. Raspisnoy war mit Alek Nawalny angereist, um Besuchern des Festivals Tattoos zu stechen. Motive, die Nawalny im Gefangenenlager entworfen hat. Trap. Falle hieß die Veranstaltung, und das kann man durchaus wörtlich nehmen. Alek Nawalny ist der Bruder von Alexei Nawalny, dem wohl berühmtesten Gegner von Wladimir Putin. Seinetwegen saß Alek 3,5 Jahre im Lager. Er wurde in einem absurden Prozess verurteilt, weil er dem französischen Kosmetikhersteller Yves Rocher Dienstleistungen zu einem überteuerten Preis verkauft haben soll. Yves Rocher bestritt bis zum Schluss geschädigt worden zu sein. Du hast im Lager einfach sehr viel Zeit und du überlegst ständig, wie du die Zeit totschlagen kannst. Zeichnen ist der beste Weg. Und so bereicherte Nawalny die traditionelle Ikonografie der Gefängnistätowierungen um ein paar krasse Entwürfe. Populär bei den Besuchern in Berlin war ein russischer Adler aus Stacheldraht, darunter das Wort Matuschka, Mütterchen. Im Angebot waren auch eine schießende Taube, Wachtürme, Exekutionen, Sturmhauben, wie Pussy Riot sie tragen. Gemeinsam mit der inzwischen nach Berlin geflohenen Journalistin Olga Romanova präsentierte Nawalny 2 Bücher über das Leben in russischen Gefängnissen und Lagern. Ich trete überhaupt nicht gern auf. Die meisten Einladungen habe ich ausgeschlagen, aber hier konnte ich nicht Nein sagen. Das sind einfach tolle Leute. Das Red Square Festival war geprägt vom großen Thema der Freiheit in Kunst und Politik in Russland. Organisiert wird Red Square vom Berliner Verein Dekabristen, benannt nach den Offizieren, die im 19. Jahrhundert gegen den Zaren aufbegehrten. Die Dekabristen wollen Experimente und Dialoge fördern, sagt Vorstandsmitglied Sergei Medvedev. Auch er lebt dauerhaft in Berlin.
Berlin ist so ein Hotspot geworden für die Leute, die wirklich hier kommen, sich frei fühlen können, lassen sich inspirieren. Aber manche Künstler wirklich fühlen sich auch als Europäer.
Marat Gilman, einer der wichtigsten Kuratoren der letzten Jahre, lebt mittlerweile in Montenegro. Beim Red Square Festival hat Gilman mit Rainer Stange vom Zentrum für politische Schönheit über Aktionskunst und Aktivismus diskutiert. Gilman hatte eine Galerie in Moskau. Bilder, die dort hingen, wurden von Nationalisten mit Säure bespritzt. Gilman war Direktor des Museums für zeitgenössische Kunst in Perm im Ural. Das Museum wurde geschlossen, die Kunst dort war nicht patriotisch genug. Und er war Kurator der Aktionskünstlerinnen von Pussy Riot. Die waren wegen einer Performance in der Kirche 2 Jahre eingesperrt. Die wesentlichen Künstler und Schriftsteller seien weg, klagt Gilman. Es ist sehr wichtig, sich das Ausmaß der Immigration klarzumachen. Es gibt in Russland keine russische Literatur mehr, keine bildende Kunst. Sie haben dort russische Geheimdienste. Ein bisschen wehmütig hat Gilman gestern auf das Jahr 2012 zurückgeblickt. Das Versammlungsrecht war gerade verschärft worden. Der Schriftsteller Boris Akunin lud seine Leser per Facebook zum Spaziergang in Moskau ein. und 20.000 kamen. Heute wäre das unmöglich, sagt Gehlmann. Manchmal scheint es, die Situation in Moskau ist so stabil wie der Tod. Da ist nichts, was die Situation verändern könnte. Und auch so etwas wie das Red Square Festival wäre in Moskau zurzeit nicht möglich.
Thomas Franke berichtete vom Red Square Festival, das gestern und vorgestern in Berlin stattgefunden hat. Die deutsche Kolonialzeit, darüber ist noch nie so viel debattiert worden wie heute. Dabei geht es um mögliche Entschädigungszahlungen, aber auch um Entschuldigungen und natürlich um die Rückgabe von menschlichen Gebeinen und geraubtem Kulturgut. Endlich hat also die historische Aufarbeitung dieses Kapitels eingesetzt. Zwar musste Deutschland mit dem Ende des Ersten Weltkriegs seine Kolonien in Afrika abgeben, die Begeisterung für alles Koloniale, die ist allerdings geblieben bis in die Zeit des Nationalsozialismus hinein und darüber hinaus. Damals hat man sich ein Bild von Afrika gemacht, und zwar eines, das durch politische Propaganda geprägt war. Das zeigt jetzt auch ein Forschungsprojekt des Kölner Historikers Jens Jäger, der sich mit Farbfotos aus dieser Zeit beschäftigt hat. Anja Reinhardt hat mit ihm gesprochen.
Landschaften so idyllisch wie Urlaubsziele. Sattes Grün zieht sich über sanft geschwungene Hügel. Im Hintergrund eine strahlend weiße Kirche. Andere Bilder zeigen weite, goldgelbe Wüstengebiete, durch die eine Lokomotive rauscht. Die vor rund 110 Jahren entstandenen Farbfotografien zeigen Afrika und China als vertraute Fremde, meint der Historiker Jens Jäger.
Also es geht darum zu zeigen, die Schönheit der Kolonien, die Schönheit der Landschaft, der Natur, die Üppigkeit der Natur, ein anderes Seherlebnis, aber gleichzeitig auch zu zeigen, welche positiven Wirkungen die Infrastruktur Investitionen aus dem Kaiserreich mit sich bringen. Also es geht auch darum, den Leuten in Deutschland zu zeigen, hier lässt es sich genauso leben wie im Kaiserreich.
Ein Berliner Verlag schickte die Fotografen Bruno Marquardt, Eduard Kiefning und Robert Lohmeier 1907 in die deutschen Kolonialgebiete, um dort mit neuester Technik zu fotografieren. In Farbe. Dabei griff man nicht etwa auf das von den Brüdern Lumière entwickelte Verfahren zurück, sondern ganz patriotisch auf eine vom Berliner Adolf Miethe entwickelte Technologie für farbige Fotos.
Es ist umständlich, weil man drei Negative braucht für ein Farbbild und die muss man natürlich direkt hintereinander weg fotografieren. Dafür ist aber eine extra Kamera entwickelt worden, die alle drei auch im Gepäck hatten. Und dadurch ist das dann weniger kompliziert, als es im ersten Augenblick erscheint.
Es entstanden verblüffend modern wirkende Hochglanzbilder, die Afrika als Naturschönheit darstellen. Exotisch, aber nicht bedrohlich. Mit dem Bonus der Authentizität, den Malerei so nicht vermitteln konnte. Propaganda im Sinne der kolonialen Herrlichkeit. Die Fotografien sollten für einen Prachtband verwendet werden, der 200 Mark kostete, umgerechnet heute rund 2000 Euro. Er erschien vor dem Ersten Weltkrieg und nach brutalen kriegerischen Auseinandersetzungen in den sogenannten Schutzgebieten mit Zehntausenden Toten, manche sprechen von Hunderttausenden.
Es ist so, dass die Kolonien in der Krise sind. Es gibt den Hereronama-Krieg in Südwestafrika, es gibt den Maji-Maji-Aufstand in Ostafrika, der 1905 ausbricht. Dadurch sind die Kolonien sehr präsent in der Bevölkerung und sie werden auch kritisch gesehen. Und daraus ergibt sich dann ein Wandel innerhalb der Regierung und derjenigen, die eigentlich kolonial begeistert sind, dass man im Grunde genommen heute, würde man sagen, PR machen muss für die Kolonien.
Deswegen erschien nicht nur der teure Prachtband, sondern auch eine günstige Variante mit den spektakulären Farbfotografien für 3,50 Mark, was in etwa dem Preis eines heutigen Ausstellungskatalogs entspricht. Bis in unsere Zeit kursieren die Bilder von Lohmeier, Marquardt und Kiefning wegen ihrer extrem guten Qualität im Netz. Die Bücher mit ihren Fotos wurden immer wieder neu aufgelegt.
Im Nationalsozialismus hatte die kolonialrevisionistische Bewegung ja eigentlich die höchste Mitgliederzahl überhaupt. Also viel mehr als in der Weimarer Republik oder im Kaiserreich. Und da sind die Bilder auch nochmal 1941 gedruckt worden. Die wurden praktisch immer wieder verwendet, um zu zeigen, wie gut der deutsche Kolonialismus war. Weil die Bilder eben so eingängig sind, ästhetisch anspruchsvoll, letztendlich sehr viele Postkartenidyllen vermitteln.
Den Nationalsozialisten passten die Propagandabilder, die auch die herrschende Rassentheorie untermauerten, gut ins Konzept. Denn die Afrikaner auf den Bildern wurden als von der europäischen Zivilisation Gezähmte dargestellt. Der Kölner Historiker Jens Jäger kann bei seinem Forschungsprojekt, das ohne die Unterstützung der Gerda-Henkel-Stiftung nicht möglich wäre, auch auf Tagebuchaufzeichnungen von Robert Lohmeier zurückgreifen, die aber dessen Enkel entdeckt hat.
Eigentlich kann man sich so einen fortschrittlich denkenden Bürger des Kaiserreiches vorstellen, mit allen Ambivalenzen. Eben diese Kolonialbegeisterung, die ja nur funktioniert, wenn man davon ausgeht, dass es eine klare Hierarchie der Rassen gibt, wo die Weißen ganz oben stehen. Das nationale, patriotische, das Konkurrenzdenken, also das ist schon da.
Die Bilder von Lohmeier, Kiefning und Marquardt verdeutlichen den europäischen Blick auf Afrika, der bis heute eine gewisse Kontinuität besitzt. Die Folklore, die Exotik, auch das Abenteuer, all das funktioniert noch immer. Mit der Erforschung dieser Farbfotografien aus der Kolonialzeit können diese Kontinuitäten hinterfragt und historisch eingeordnet werden.
Wir müssen vor allen Dingen lernen, mit solchen Bildern umzugehen und uns darüber im Klaren zu sein, in welchen Umständen und unter welchen Bedingungen die produziert worden sind. Und deswegen ist da so eine intensive Forschung auch ganz wichtig. Also weil sie ästhetisch immer noch funktionieren. Es sind faszinierende Dokumente, es ist gut fotografiert, keine Frage. Aber sie dienen damals halt einem bestimmten Zweck. Und den Zweck transparent zu machen, das ist ganz wichtig.
Der Historiker Jens Jäger beschäftigt sich mit Farbfotografien aus der deutschen Kolonialzeit. Das war ein Beitrag von Anja Reinhardt. Und um Afrika geht es jetzt auch in den Kulturmeldungen mit Beatrix Novi.
Nämlich das Museumsnetzwerk Afrikom, eine panafrikanische NGO, die sich seit 20 Jahren für die Förderung afrikanischer Museen engagiert, hat zum gestrigen Internationalen Museumstag seine Neukonstitution angekündigt. Besonders die positiven Entwicklungen der letzten Jahre im Hinblick auf Rückgabe, Forderung und Restitutionen afrikanischer Kunst sollen die Arbeit der Organisation weiter bestimmen. Ebenso wie die wachsende Zahl neuer Museen im Senegal, in Kamerun, Südafrika und anderswo. Das erste Treffen der Afrikom soll im Herbst bei einer Konferenz in Kyoto stattfinden, unter dem Titel Restitution des Erbes als Zukunft der Tradition. Auch hierzulande wurde der Internationale Museumstag begangen unter dem Motto, wie könnte es anders sein, Museen, Zukunft lebendiger Tradition. Rund 1700 Museen in Deutschland beteiligten sich mit diversen Aktionen. Lanaza Eo Eme Ona Oma Nor Naiste. Zu Deutsch heißt das, damit die Schwangerschaft gutes Wachstum für eine normale Geburt schafft. Das behauptet allerdings bisher nur ein Wissenschaftler, der das in Fachkreisen berühmte Voynich-Manuskript entschlüsselt haben will. Dieser Text in einer völlig unbekannten Sprache wird seit seiner Auffindung vor 100 Jahren hin und her gewendet, aber mehr als die Entstehungszeit, frühes 15. Jahrhundert, kam bisher dabei nicht raus. Und daran hat sich auch mit der neuesten, immerhin von der Universität Bristol publik gemachten Hypothese nichts geändert, sagen die Fachkollegen. Einer von ihnen hat für sich das Problem schon gelöst. Der Sinn des Manuskripts sei gar nicht zu knacken, weil es nie einen gehabt habe. Demnach hätte sich irgendwann zwischen 1404 und 1438 einen Scherz erlaubt. Zum Schluss die Sensation. Die letzte Staffel von Game of Thrones hatte zu wenig Folgen und unlogische Charaktere und wird deshalb neu gedreht. Das heißt, wenn sich die Hunderttausende enttäuschter Fans durchsetzen, die diese Forderung unterzeichnet haben, auf der Petitionsplattform Change.org, die sich sonst um unwichtigere Sachen kümmert, wie Glyphosat oder Klimawandel.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem aus Österreich, wo im Herbst Neuwahlen stattfinden sollen. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.